Der Plan ist alt, aber hat sich sehr geändert im Laufe der Zeit und beim Arbeiten dran. Die Erinnerungen sind zum Teil wiedergekommen beim Schreiben. Also ich hatte Aufzeichnungen, aber sehr wenige nur. Und die waren auch zum Teil gar nicht so brauchbar. Denn ich habe eher dann so über meine Befindlichkeiten was aufgeschrieben und weniger über die jetzt eigentlich für mich wichtigeren, exakteren Dinge. Und Erinnerungen sind dann, oder die Geschehnisse sind beim Schreiben oft wiedergekommen, für mich überraschend. Ich habe die dann plötzlich gesehen vor mir, also wie ein Film, der abläuft. Also das Buch hat lange Wurzeln, brutto habe ich 3 Jahre dran geschrieben. Bachmann-Preis, das war ein anderer Text, der so im Buch nicht vorkommt und der auch noch zu einem anderen Projekt gehört. Das muss ich aber ein bisschen abkühlen lassen, damit es kein Aufguss wird.
Es ist ja eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Da gibt es ein Viertel ziemlich verkommener Villen in der schönsten Gegend Dresdens und da wohnt eine Gruppe von Bildungsbürgern, Ärzte, Naturwissenschaftler, Intellektuelle, mitten in der DDR, aber doch wie eine Enklave, ein Biotop. Seltene Pflanzen, die sich da halten können in diesen Kolchosenfeldern. Das klingt, als sei es erfunden. War das wirklich so? Die reden ja auch noch wie im 19. Jahrhundert. Ja? Also es ist ja auch eine Zeitreise, nicht nur ein Sprung in eine andere Ideologie.
Ja, die leben nicht nur im 19. Jahrhundert, die leben auch jetzt noch. Die gibt es. Und das ist eigentlich die Schicht, aus der ich komme, in der ich groß geworden bin. Ich glaube, sonst kann man so ein Buch auch nicht schreiben, wenn man das nicht von innen heraus kennt. Und warum das so war, das ist für mich so die spannende Frage. Wahrscheinlich war diese Form von Bildung oder klassischer Bildung eine Art von Widerstand gegen die Zumutungen des Systems von außen. Im Übrigen war es, was für mich interessant ist, auch nicht nur in Dresden so, sondern es gab diese Biotope überall. Und noch interessanter, es gab sie sogar in der Nomenklatura selber, also innerhalb der Regierungskaste oder des Regierungssystems, wobei dort die Bildung etwas anders war. Es war am Anfang nicht so gedacht und vom System nicht so gedacht, aber es hat sich gehalten und es hat sich wahrscheinlich auch neu erzeugt. Und mich hat immer interessiert, wie ist es möglich, dass in einem abgeschlossenen System, von einer Mauer umgeben, ein zweites System wiederum sich eine Mauer schafft. Und dann hat mich interessiert, inwieweit sich beide Systeme ähneln.
Wie weit ging denn der Widerstand gegen das Regime innerhalb dieses Bildungsbürgerzirkels? Sie haben ja nicht rebelliert gegen den Staat. Sie haben über diesen Staat schlecht geredet, untereinander. Aber wie weit ging die Gegnerschaft?
Ja, zunächst ist das schon mal eine Gegnerschaft an sich gewesen, wenn man seine Meinung auch in den privaten Kreisen sagt. Das ist schon ein Akt des Widerstands, denn also wenn ich jetzt mal so weit autobiografisch das sagen darf, es war einem immer klar, dass man das zugehört wird. Ob es nun so war oder nicht, das ist eine andere Sache, aber man hat es zumindest immer vermutet. Und nach der Wende hat sich ja auch herausgestellt, dass die Vermutung gute Gründe hatte. Und im Bewusstsein, dass einem zugehört wird, zu sagen, was man alles schlecht findet, das ist schon doch ein gar nicht so geringer Akt des Widerstands. Sie meinen natürlich jetzt, dass man rausgeht und offiziell kämpft und offiziell was dagegen sagt. Die gab es natürlich auch, diese Biografien erschienen mir aber nicht typisch, sondern typischer erschien mir das Lavieren zwischen Angepasstheit und Rebellion. Wie weit kann ich gehen, jetzt auch als Familienvater, wie weit kann ich meine Kinder zu mündigen oder weitgehend mündigen Bürgern erziehen? Was kann ich moralisch noch ihnen zumuten oder was ist überhaupt Moral? Es gibt im Buch eine Szene, wo der Familienvater Richard Hoffmann die Kinder zu einem Schauspieler schickt, um das geschickte Lügen zu erlernen. Und er hält das offenbar für notwendig, dass also, damit die Kinder durchkommen in dem System, dass sie lügen können müssen. Und was ist das schon für eine Perversität? Und weil Sie nach Widerstand fragen, es sind nun mal die meisten Menschen keine Märtyrer. Die wollen halt einfach ihr Leben leben oder irgendwie durchkommen, denn das nächste Problem ist ja, dass das Buch auch ein Buch über Kommunikation und mangelnde Kommunikation ist. Man hat ja immer Angst, ich habe jetzt meine Meinung, ich habe meine Einwände gegen das System, aber denkt mein Nachbar genauso. Und wenn ich jetzt auf ihn zugehe und das zugebe, dass das so ist, dann verrät er mich vielleicht und dann war's das.
Aber es gibt schon Punkte, wo dann Widerstand nötig wird. Sie haben es ja selbst erlebt. Sie mussten, um Medizin studieren zu dürfen, vorher zur Armee. Sie waren Panzerkommandant und Sie haben dann den Befehl verweigert, gegen Demonstranten in Dresden aufzumarschieren, anzurollen und sind dafür in den Arrest gekommen. Und so eine ähnliche Geschichte erlebt auch einer ihrer Helden in dem Buch. Das heißt, da war der Punkt, wo sie sich klar entscheiden mussten.
Ja, das ist dann das Interessante gewesen, ab wann das gekippt ist. Ab wann war das möglich und vor allem ab wann war es nötig, dass die Leute aufeinander zugehen und sagen, so geht's nicht mehr weiter. Jetzt muss hier was Grundsätzliches passieren. Ich glaube, das ist das, was das Buch zu beschreiben unternimmt, wie sich immer mehr aufstaut und immer mehr die Barrieren der Angst, dass man sagt, ich kann jetzt mit meinem Nachbarn nicht reden, der verrät mich eventuell, bis hin zu dem Punkt, dass man sagt, ich muss jetzt mit dem Nachbarn reden, denn so geht's nicht weiter und der muss ja vollkommen blöd sein, wenn er das anders sehen würde. Also ab wann riskiert es der normale Bürger, auf die Straße zu gehen und zu sagen, jetzt müssen wir Revolutionen machen? Und das fand ich das Interessante dran und was mich auch nach wie vor interessiert, ab wann das möglich und nötig war.
Sie haben, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, schon mit 17 beschlossen, Schriftsteller werden zu wollen.
Nee, das war, also da habe ich angefangen zu schreiben, haben aber Sie Schriftsteller wollte ich, da, wollte ich nicht werden.
Das wäre nämlich die Frage, wie kann man Schriftsteller werden wollen in einem Regime, in dem es keine freie Schriftstellerei gibt?
Ja, das wollte ich ja eben auch nicht. Also zwei Dinge dazu. Das eine ist, niemand von denen, die ich kenne, wusste, dass das System 1989 zusammenbrechen wird. Mein Bruder hat eine Kiste Champagner mit einem gewettet, dass es keine 5 Jahre mehr durchhält und ist für verrückt erklärt worden und hat sie dann trotzdem gewonnen, weil es viel schneller ging, als jeder dachte. Also ich glaube nicht, dass das wirklich klar war bis zur Maueröffnung. Und selbst dann hat man noch gedacht, was passiert hier? Viele sind ja dann in den Westen gegangen und sind aber zurückgekommen. Das Zweite zu dem Schriftsteller werden, das wollte ich ja eben nicht, sondern mir war relativ schnell klar, wenn du das machen willst in diesem Land, dann wirst du, man hat ja beobachtet, wie es Autoren ging, wie die lavieren müssen, Strittmatter und Christa Wolf und wie schwierig das war. Und es ist ja ganz falsch zu behaupten, dass das nur Klischees sind oder dass das jetzt nur, die waren ja nicht blind, wie es im Land zuging und die hatten mit Zensur zu tun. Und ich wollte einen Beruf haben, und zwar von mir selber, jetzt weniger aus diesen taktischen Überlegungen, der mit Ideologie nichts zu tun hat. Und deshalb wollte ich Medizin studieren, weil erstens aus Tradition und zweitens, weil es gleichgültig ist, ob im Sozialismus oder im Kapitalismus, ein Beinbruch ist ein Beinbruch. Das hatte diesen Hintergrund. Ich wollte nicht abhängig sein von ideologischen Vorgaben.
Man hat ja immer gesagt, das ist ein Roman der Wende, das ist er nicht. Es geht ja nur bis zur Wende, es bricht ab mit der Wende, aber der Roman endet mit einem Doppelpunkt. Das ist ungewöhnlich. Das bedeutet natürlich, er ist noch nicht zu Ende.
Er ist offen. Ursprünglich kam noch ein Satzstück dahinter, das haben wir gestrichen, weil es zu plakativ gewesen wäre. Ich wollte dann mit diesem Doppelpunkt enden, weil erstens das so klar gemacht wird, die Mauer ist offen, der Turm ist zusammengebrochen, das Gesellschaftssystem ist am Ende und was danach kommt, ist sehr medial bestimmt und das lässt Raum für Fantasie. Das zum einen und zum zweiten wollte ich die aufgestaute Energie dann nutzen, um vielleicht mal weiterzumachen oder dass die Figuren mich weiter beschäftigen und vielleicht ein Nachfolgebuch dann draus wird.
Das wäre dann der eigentliche Roman der Wende. Wie haben Sie die Wende erlebt?
Der Wendeereignisse. Wie ich die Wende erlebt habe.
Sie waren ja erstmal im Arrest, unmittelbar, ja, als es passiert ist, aber danach. Sie wohnen heute in der schönsten Stadt Deutschlands, darf das sagen, Freiburg. Da ist es am wärmsten, da ist das Essen am besten. Da gibt es sehr hübsche Frauen, auch woanders gibt es die, aber dort unten im Badischen
ja, kann man schon... Die hübscheste Frau ist meine eigene.
Bitte?
Für mich ist die hübscheste Frau
auch,
meine
auch
eigene.
Eine Freiburgerin?
Nein, das ist eine Dresdnerin.
Also ich finde es aber schon typisch, dass sie gleich dahin ziehen, wo es am schönsten ist.
Ja, das hat aber ganz profane Gründe, meine Frau. Wir sind der Arbeit nachgezogen, wie so viele. In Dresden gab es für uns keine Arbeit 2001, weder für mich als Arzt noch für sie als Krankenschwester. Sie ist Architektin und Krankenschwester. Und dann sind wir nach München gegangen, weil es dort Arbeit gab. Von München dann, weil sie ein Angebot hatte, wieder in den Architekturberuf zurückzugehen, nach Karlsruhe und von dort dann nach Freiburg. Also es hat zunächst ganz profane Gründe. Das schöne Freiburg kann ich leider gar nicht so wahrnehmen, weil ich einen 2-jährigen Jungen habe, der mich völlig in Beschlag nimmt, denn ich bin seine Mama ab 14 Uhr. Und dem es völlig wurscht ist, was ich für Buchpreise gewinne oder was sonst, sondern der will 14 Uhr aus dem Kindergarten abgeholt werden, will sein Mittagessen haben und sein Abendbrot haben und will bespaßt werden.
Sie müssen ja auch irgendwo Ihren Stoff herkriegen. Das ist doch eine wunderbare Quelle.
Ist es auch. Und also ich kenne, um das kurz zu machen, von Freiburg die schönen Spielplätze und die schöne Dreisam und mehr nicht.
Nun schreiben Sie ja, ich meine das jetzt gar nicht ironisch, noch komplizierter, noch literarischer als Thomas Mann. Und man hat ja, es dürfte kein Zufall sein, dieses Buch mit den Buddenbrooks verglichen. Diese altertümliche, aber hochkunstvolle Sprache, passt die noch in unsere Zeit? Finden Sie dafür noch Leser?
Ich denke schon.
Oder also muss man dafür Preise gewinnen? Das ist ja dann auch eine Mediengeschichte.
Die Leser gab es vorher schon. Schon vor dem Preis ging das los. Dass es jetzt natürlich solche Dimensionen annimmt, das hat schon mit dem Deutschen Buchpreis zu tun. Das ist ganz klar. Die Überlegung, welche Sprache das Buch will, ist für mich keine Überlegung, sondern der Stoff gebiert seine Sprache, wenn es gut geht. Also es ist mir bisher jedenfalls noch nie so gegangen, dass ich einen Stoff hatte, der seine ihm zukommende natürliche Sprache nicht geboren hat. Ich hoffe, dass das mir nicht mal so gehen wird, dass ich das nicht zu finden imstande bin. Im Übrigen ist diese scheinbar altertümliche Sprache auch sehr durchbrochen von Modernismen. Und sie endet auch dort, wo sie keinen Platz mehr hat. Also bei den Armeekapiteln beispielsweise wird die Sprache ganz nüchtern, ganz brutal und ganz lakonisch. Dort enden die Adjektive, dort haben sie keinen Platz mehr. Also diese ausufernde, ausladende und von mir aus auch vom 19. Jahrhundert berührte Sprache gibt es dort, wo 19. Jahrhundert mir für das Buch wichtig war. Denn im Gegensatz zum Klischee war die DDR eben kein so sehr modernistisches Projekt, sondern sehr, sehr stark aus dem 19. Jahrhundert gespeist. Und sehr, sehr aus der Romantik und vorhergehend aus der Klassik gespeist. Also die DDR war ein Projekt, wo Karl Marx nach außen wirken sollte und auf den Fahnen stand. Wichtiger war aber der Goethe. Das zu erzielen in der DDR, was Goethe mit seiner Turmgesellschaft wollte, mit seiner Erziehung zum wirklichen Menschen wollte. Das hat, glaube ich, viel eher eine Rolle gespielt in der DDR, was es nicht so bekannt ist.
Das hat man ja im Westen manchmal sogar mit Bewunderung gesehen. Etwa Günter Gauss hat die These, das sei das Deutschere der beiden Deutschländer.
Ja, also zumindest in dem Sinne, dass es das Deutsch sein kann, sich auf Kultur und Tradition aus Deutschland zu beziehen. Genauso gehört aber zum Deutschsein dazu, das abzulehnen und von sich zu werfen. Also insofern bin ich mir nicht sicher, was oder welcher Teilstaat damals der Deutschere von beiden war. Es gibt sowohl die Liebe zur Tradition als auch die Neigung, das alles für obsolet zu erklären, die Tradition wegzuwerfen und sich dem Fremden in einer Art und Weise zu öffnen, die vielleicht nicht gesund ist für das Selbstwertgefühl. Beides ist deutsch und beides passiert ja jetzt auch.
Wir haben ja heute ganz andere Gefahren für Intellektuelle, für Leute, die sich als Bildungsbürger bezeichnen. Darüber wird ja gerade diskutiert. Es ist die Verblödung, die Verflachung, auch durch unser Medium. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass das Bildungsbürgertum hier jetzt im gesamten Deutschland einen schwereren Stand hat als vielleicht früher in der DDR?
Nein, das glaube ich nicht. Also das Bildungsbürgertum in der DDR, um es zu wiederholen, hat existiert, aber es war nicht erwünscht. Mhm. Und das hatte Konsequenzen. Also das ist jetzt nicht einfach so gewesen, dass man sich hinsetzte und dann den ganzen Tag Inselbücher las. So war das schon nicht. Also sondern das haben meine Eltern, meine Verwandten schon zu spüren bekommen, dass dieser Ansatz nicht unbedingt im Sinne des Staates ist, in der offiziellen Ideologie. Abgesehen davon hat es existiert in den 80er Jahren, über die das Buch vorwiegend geht, hat man sie auch gelassen, aus bestimmten Gründen. Das Bildungsbürgertum heute hat andere Bedrohungen. Digitalisierung, das wissen wir, viel weitere Angebote, was Fernsehen, was iPods, was überhaupt das ganze digitale Mediengeflecht betrifft. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass jeder, der das will, sich hinsetzen kann und seine Freuden pflegen kann. Es ist ja jedem unbenommen. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, dass das wiederkommt. Also wir reden ja in der Zeit der schlimmsten Finanzkrise offenbar seit 1929. Und dass dann Dinge nötig sind, an denen man sich festhält, oder dass das wiederkommt, dass man sich fragt, warum passiert sowas? Hat das vielleicht nicht damit zu tun, dass wir alles preisgeben, freiwillig, was Moral, was Kultur ausgemacht hat? Da denke ich schon, dass das wiederkommt. Auch, ich will jetzt die PISA-Debatte gar nicht erwähnen, aber da glaube ich schon, da gibt es ja Anzeichen dafür, dass das sich wieder erschafft, vielleicht mit anderen Inhalten. Aber das muss ja kein, schlechter Inhalt sein. Es ist ja jedem unbenommen, im Fernsehen das zu sehen, was er sehen will. Und wenn ich keine Lust habe auf Blödelsendungen oder auf Big Brother, dann schalte ich eben eine schöne Dokumentation auf Arte ein. Das ist ja jedem unbenommen.
Oder das blaue Sofa.
Oder das blaue Sofa.
Aber wie kommt das, Herr Telkamp? Wir sind ja jetzt wieder dabei, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Ja. Da hat ein internationales Bankensystem versagt. Und schon haben wir besonders in Deutschland wieder die Leute, die sagen, der Sozialismus ist doch das bessere System. Es ist nur schlecht gemacht worden von diesen Idioten da. Aber eigentlich ist das doch nicht nur moralischer, sondern auch besser. Was sagen Sie diesen Leuten? In der DDR sind es, in der ehemaligen DDR sind es noch mehr, aber auch in Westdeutschland wächst die Zahl derjenigen, die so denken.
Ja, das ist Blödsinn. Die DDR ist zugrunde gegangen, weil sie, also wenn wir hier von Bankenpleiten reden, dann muss man sagen, die DDR hat eine Staatspleite gemacht. Da waren nicht bloß ein paar Bankenpleite, sondern da ist das ganze Land bankrott gegangen und an den Folgen knabbern ja die 5 neuen Länder, wenn man sie so bezeichnen will, noch heute. Ich merke es an meinem eigenen Leib. Wenn die Heimatstadt nicht in der Lage ist, ihre Kinder zu ernähren, indem Arbeitsplätze einfach nicht vorhanden sind und in Größenordnung ausgewandert werden muss, eben in die alten Länder, wo Arbeit da ist, dann ist das keine Folge heutiger Prozesse, sondern das hat damit zu tun, dass die damalige sozialistische Einheitspartei nicht in der Lage war, vernünftig zu wirtschaften. Das muss man klar sagen. Im Zweiten, diejenigen, die sagen, der Sozialismus ist das bessere System, die haben ihn nicht gekannt und nicht erlebt. Das ist Humbug. Die sollen mal Orlando Feigs lesen, Die Flüsterer über Stalin. Ich glaube, da vergeht ihnen die Lust, in so eine Gesellschaft zurückzuwollen. Was vielleicht damit gemeint ist, ist, dass es meiner Meinung nach ohne Sozialismen, also im Sinne von sozial, von Gesellschaft, von gegenseitiger Rücksichtnahme nicht geht. Was aber im Übrigen auch im Interesse des schlimmsten Kapitalismus sein muss. Denn was passiert jetzt hier? Jetzt passiert ja genau das, dass alle Sozialismen kaputt gehen. Heißt, keiner hat mehr Vertrauen, keiner traut mehr dem Nächsten, damit fließt kein Blut mehr, kein Geld mehr und damit bricht es zusammen. Also wir sind einfach darauf angewiesen, untereinander ein gewisses Maß an Vertrauen zu haben. Wir sind darauf angewiesen, eine gewisse soziale Rücksicht zu nehmen. Denn wohin das führt, wenn das nicht da ist, sehen wir jetzt. Also das wird wieder ein Zwang werden, um das wieder zu bringen, bin ich überzeugt. Also es geht sehr gut ohne den Sozialismus, wie wir ihn erlebt haben. Aber es geht, glaube ich, nicht ohne Dinge, wo Führer angeblich immer steht. Also Wärme, Nähe, miteinander reden vor allem. Und noch zu dem Argument, weil Sie sagen, ja, der Sozialismus hat immer nur die falschen Leute gehabt, die Idee ist aber gut, da muss ich
nicht mein Argument, aber hört man
auch. Das steht im Raum. Da muss ich aber die Gegenfrage stellen, was taugt denn ein System, was immer die falschen Leute an die Macht bringt? Da ist ja der Fehler in der Wurzel, im System selbst.
Sie sind aber da nicht, würde ich sagen, nicht unbedingt Mainstream. Die meisten ehemaligen DDR-Autoren, aber auch viele westdeutsche Autoren neigen dazu, die DDR ja nostalgisch zu verklären. Das ist in Ihrem Buch, obwohl es eine, wenn man so will, ein gemütliches Biotop beschreibt, überhaupt nicht der Fall. Sie sind überhaupt nicht in Gefahr, von einer DDR-Nostalgie erfasst zu werden.
Also das Buch hat, glaube und hoffe ich, keine Tendenz. Und mir war es auch wichtig, zu differenzieren. Das soll jetzt nicht so klingen, als wäre da alles schlecht gewesen. Das ist nicht der Fall. Man hatte zum Beispiel viel mehr Zeit als heute. Die Frage ist eben nur, warum man das hatte. Sondern die hat man sich genommen. Und weil man, oder plakativer ausgedrückt, man hatte viel Zeit, weil man nicht genötigt war, so gut zu arbeiten und so intensiv zu arbeiten, dass es dem Land an sich besser geht. Also, dass man viel Zeit hatte und dass das System zusammengebrochen ist, ist eine gedankliche Linie und hängt zusammen. Die DDR will ich nicht wiederhaben. Ich verkenne trotzdem nicht, dass das Land viel differenzierter war, als es so manchmal klingt. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, vielleicht anders als der Umschlag suggeriert. Es sind viel mehr Graustufen dazwischen. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist, auf beiden Seiten. Aber Verklärung des Landes vergisst viel. Und ich glaube, da sollte man ehrlich zu sich selbst auch sein. Also die DDR war kein Paradies und sie war auch keine kommode Diktatur. Das habe ich mit meinen 21 Jahren, die ich hatte, als es zugrunde ging, schon begriffen.
Spätestens jetzt seit dem Buchpreis gehören Sie zu den jungen Vorzeigeintellektuellen dieser Republik. Und man bedauert ja oft, dass es nur die alten Männer sind, Walser und Grass und Enzensberger, die sich zu aktuellen politischen Dingen äußern, so wie Sie es jetzt gerade ganz klar getan haben. Glauben Sie, dass sich Intellektuelle bei uns stärker einmischen sollten in die politische Debatte? Und sind Sie dazu bereit?
Also ich sehe das ein bisschen skeptisch, weil für mich das Problem ist, ich komme aus der Medizin, ich bin ursprünglich Arzt vom Beruf her und bin dort der Meinung, dass man das tun sollte, wovon man was versteht. Ich verstehe von Politik wenig bis nichts. Mich einzumischen und einem Politiker zu sagen, du musst jetzt das und das machen oder das und das ist schlecht, halte ich für anmaßend. Ich kann ihm meine Meinung antragen. Ich muss aber dann bereit sein, ihm zuzuhören. Ich halte überhaupt nichts von den Klischees, die da sagen, die da oben sind nur faule Säcke oder sind nur gierig. Die verstehen nichts, die ludern nur das Land in Abgrund. Das ist kurzsinnig und kurzsichtig gedacht. Da kenne ich ein paar Politiker, auch so meiner Altersgruppe, viel zu gut, um nicht zu wissen, dass das auch getriebene Menschen sind, die ja auch letzten Endes das tun müssen, was Medien, was Wähler verlangen. Wir reden über Gier in Zeiten der Finanzkrise. Aber wir reden nicht nur über Banker, sondern wir reden über das, was Banker machen im Auftrag von Aktienkunden. Und wenn ein Aktienkunde sagt, kauf mir diese Telekom-Aktie, dann machen die das. Also letzten Endes müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen, wenn wir über diese Finanzblasen reden. Einmischung intellektuell.
Heißt ja nicht, dass man Politiker kritisiert.
Nein.
Sie können ihnen auch zur Seite springen, wie sie es gerade tun.
Also ich will es ja nicht generell tun. Es läuft ja viel schief auch in dem Land. Was mich nur stört, ist, dass ich oft das Gefühl habe, man wird zu allem Möglichen interviewt. Was halten Sie von Flugzeugträgern? Was halten Sie von Radieschenzucht? Und davon verstehe ich nichts und dazu soll ich mich nicht äußern. Da muss ich die Klappe halten einfach. Und das stört mich auch an vielen der sogenannten engagierten Kollegen, dass man das Gefühl hat, dass sie zu allem und jedem mitquatschen müssen, ohne auch nur so viel dazu zu verstehen. Da muss man schweigen und sich hinsetzen und seine Bücher machen. Ich glaube, das ist das, wofür wir hier sind, für Literatur. Natürlich ist eine gewisse öffentliche Debatte nötig. Man sollte, finde ich, auch Politiker nicht sich selber überlassen, das ist schon klar. Aber das kann man zivilisiert tun und vor allem muss man bereit sein, auch als Intellektueller, als Schriftsteller auch zuzuhören. Und es gibt nicht nur die Beschimpfung von Politikern zu Schriftstellern, sondern es sollte auch umgekehrt so sein, dass Schriftsteller oder intellektuelle Politikern zuhören und bereit sind, diese komplexen Prozesse zu verstehen und nicht einfach nur sagen, Oskar, halt Mund. Das ist zu knapp, das ist zu doof.
Trotzdem ist es sicher nicht falsch, wenn ich sage, dieses Buch, dieser Roman ist auch ein politischer Roman, ist auch eine Aussage zur jüngsten Geschichte in Deutschland.
Ja, Politik spielt eine Rolle als solches und ich halte ja Politik immer, also man fragt immer, ist das politisch? Das ist immer so. Also in dem Moment, dass wir hier auf dem Sofa sitzen können, hat das ja mit Politik zu tun. Da muss vorher bin in Dresden groß geworden und wenn die Wende nicht gekommen wäre, könnten wir nicht sitzen und so reden vor allem miteinander. Also das hat mit Politik immer zu tun. Das, für mich im Buch das Problem an der Gesellschaft war, dass Politik alles durchtränkt hat, dass man der nicht entkam, dass es keine Nische wirklich gab. Es gab eigentlich, wenn man genau hinguckt, keinen Fluchtort, der frei war von Politik. Wenn man dieser Meinung ist, dann war man blind oder hat sich nicht interessiert. Das haben viele Menschen gemacht. Die wollten da nichts wissen, so wie es bei den Nazis ja auch war, wo man nicht hinguckt. Aber nicht hinzugucken heißt ja nicht, dass Politik nicht existiert.
Haben Sie den Eindruck, dass dieses Buch in Ostdeutschland anders rezipiert, anders gelesen wird als hier im Westen?
Das denke ich schon. Also, soweit ich das so grob sagen kann, spielen im Osten eher Details eine Rolle und es spielt auch immer wieder eine Rolle, vor allem in Dresden, warum ist das kein Sachbuch? Also warum schreibst du nicht einfach das auf, was existiert? Also dass es Fantasie geben muss in einem Roman, wird weniger, wenn ich das so grob sagen darf, akzeptiert. Hier scheint es mir so zu sein, dass es vorurteilsloser als Literatur wahrgenommen wird und weniger als Inhalt, als Aussage über Vergangenheit im Sinne eines Sachbuchs. Diese Differenz.
Das ist jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage. Was ist Ihnen lieber?
Na, das Buch ist ein Roman. Wenn es mir darum gegangen wäre, ein Sachbuch zu schreiben, also über Dinge, wie sie sogenannt wirklich gewesen sind, hätte ich ein Sachbuch geschrieben oder ein Essay.
Das ist jetzt etwas, was wir Ihnen leider nicht vermitteln konnten. Das ist wirklich eine Fülle von stilistischen Feinheiten und Großartigkeiten. Wir hätten vielleicht ein bisschen was vorlesen sollen, aber es ist uns die Zeit davon gelaufen, weil Sie so interessant erzählen können, Herr Telkamp. Ich hoffe, dass wir noch oft dazu Gelegenheit haben. Gratuliere Ihnen zu diesem wunderbaren Preis und der Erfolg ist damit garantiert.
Danke.